Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, zu unserer November-Doppelfolge. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, nachdem wir ja in der letzten Doppelfolge uns ganz viel über Wissenschaftskommunikation unterhalten haben und auch über die Nacht der Biosignale, haben wir hier heute einen Gast, der auch bei der Nacht der Biosignale dabei sein kann. Dazu aber im Laufe der nächsten zwei Folgen einfach ein bisschen mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, vielleicht schon mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Wir sind in Kiel, da freue ich mich eigentlich gleich doppelt und dreifach, weil wir uns hier heute alle gegenüber sitzen und das haben wir eigentlich nahezu nie die Möglichkeit, weil dann doch alle möglichen ExpertInnen in Deutschland oder über die deutschen Grenzen hinaus sind, so wie im Dezember. Da haben wir eine Expertin aus der Schweiz zu Gast. Und jetzt freue ich mich, wenn ihr euch vorstellt. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Finn, vielleicht magst du einfach gleich mal starten.
Ja, hallo. Schwitz, mein Name. Ich bin hier, ja, jetzt einerseits ja, weil wir so ein bisschen das MBIT-Projekt, heißt es, bei uns vorstellen wollen. Andererseits, weil es um das Thema, ich sag mal, Gründung gehen soll. Da wird mein Chef dann sozusagen gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen. Aber vielleicht erstmal so ganz kurz allgemein zu mir. Ich habe Elektrotechnik studiert, habe Master hier in Kiel gemacht in Elektro- und Informationstechnik. War dann ja so 2,5 Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier, auch noch am Signalverarbeitungslehrstuhl. Habe da vor allen Dingen in der Richtung Sprachsignalverarbeitung geforscht. Und naja, das Ganze dann leider ja in der Mitte abbrechen müssen, sozusagen. Also es war damals ja ein Projekt zusammen mit einem Hörgeräteunternehmen, wo es darum gehen sollte, wie man so eine Art Analyse der Sprache von Parkinson-Patienten, ja, wollte man da umsetzen. Da sollte es darum gehen, dass man so im Alltag Parkinson-Patienten, die eher schlecht zu verstehen sind, helfen wollte, indem man Analysen deren Sprache im Alltag durchführt und denen so ein bisschen Feedback gibt, wie gut die zu verstehen sind. War eigentlich ein sehr schönes Projekt, aber wie das manchmal leider in der Forschung so ist, wurde das Unternehmen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, aufgekauft und danach wurden denen leider alle Forschungsgelder in die Richtung gestrichen und damit auch mein Projekt. Und dann habe ich mich danach umgeschaut, naja, was will ich denn jetzt eigentlich so weitermachen? Mich dann dazu entschieden, erstmal aus diesem direkten Forschungsfeld von der Uni sozusagen so ein bisschen wegzugehen und mich in der Wirtschaft umzuschauen. Und bin dann auf die Sonoware GmbH und dieses MBIT-Projekt gestoßen, die dann gerade dafür jemanden gesucht haben. Ja, und bin so dann jetzt vor 3 Jahren in dieses Projekt sozusagen mit eingestiegen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht bleiben wir gleich bei Sonoware. Wir haben hier noch jemanden. Hallo Christian.
Ja, moin, Christian Lücke mein Name. Ich komme eigentlich aus Hessen, aus dem Taunus. Bin da in Frankfurt dann zur Uni, ja, in Informatik und Physik, mich irgendwann fürs Physikdiplom entschieden, habe da also Physikdiplom studiert. Zu dem Zeitpunkt war noch in der Physik angesiedelt auch die Signalverarbeitung, die Sprachsignalverarbeitung. Dort habe ich dann auch meine Diplomarbeit über Spracherkennung geschrieben. Und über diese Abschlussarbeit bin ich eigentlich dann mit Gerhard Schmidt, Professor Gerhard Schmidt hier an der Uni Kiel in Kontakt gekommen. Damals war er noch in Darmstadt, hat dann den Ruf 2010 hier nach Kiel bekommen. Ja, ich hatte eigentlich die Ehre, sein erster, zweiter, wie auch immer, wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein, zusammen mit Jochen Wittopf, der auch mit mir dann und Gerhard Schmidt hier nach Kiel gezogen ist und der inzwischen dann auch Mitgründer ist der Sonoware GmbH. Wir haben hier dann einige Jahre lang eine Software entwickelt, die Kirat heißt, auch immer noch am Lehrstuhl in Verwendung ist, freue ich mich sehr drüber. Diese Software macht verschiedenste Sachen. Inzwischen gestartet ist sie eigentlich mit so einem Innenraumkommunikationssystem für Autos. Das heißt, dass man, wenn man vorne spricht, hinten besser verstanden werden kann, indem man vorne die Leute mit Mikrofonen aufnimmt, hinten mit Lautsprechern wiedergibt. Dafür muss man also eine Echtzeitsignalverarbeitung implementieren, mit schon ziemlich vielen Kniffen drin. Da habe ich sozusagen ja den Software-Teil beigetragen, Jochen die harte Signalverarbeitung. Da gab es eben schon ziemlich früh Interesse, auch aus der Industrie, von Autoherstellern, die gesagt haben, naja, da gibt es zwar so ein System am Markt, aber na, eigentlich ist das ziemlich gut, was ihr da macht. Können wir das kaufen? Und deswegen gab es schon ziemlich bald vielleicht 2012 oder sowas, also irgendwie 2-3 Jahre nach Gründung des Lehrstuhls überhaupt, schon die ersten Anfragen aus der Industrie und damit auch durchaus Gründungsgedanken. Und die haben wir dann eben Ende 2015 auch umgesetzt, haben uns hier vom ZFE, Zentrum für Entrepreneurship, mit Anke Rasmus zum Beispiel beraten lassen und darüber dann eben ja, eine Gründungsförderung bekommen. Jetzt gibt es Sonoware seit 9 Jahren. Mit dem Automotive-Start war es ein bisschen holprig. Also Automotive braucht einfach eher Jahrzehnte als Jahre, bis man da Fuß fassen kann. Wir haben ziemlich früh zum Glück Medizintechnik-Projekte bekommen können. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Es gibt ja auch diesen Background auch aus DSS, dem Lehrstuhl von Gerhard Schmidt. Viele Projekte, wo schon so Medizinsignalverarbeitung passiert ist. Und deswegen war dann eigentlich dieses Ambit-Projekt für uns ein, ja, das haben wir mit offenen Armen empfangen können, haben uns sehr gefreut, da mitwirken zu können und freuen uns auch sehr, dass Finn damals dann, ja, als unser zweiter Mitarbeiter, das war dann ja auch noch recht neu, die Arbeit daran übernommen hat.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was zur Historie gehört, da gehen wir gleich einfach noch ein bisschen mehr drauf ein. Wir haben aber hier noch eine dritte Person, die nicht bei Sonoware angestellt ist, aber auf jeden Fall mit euch in irgendeiner Form interagiert. Wir werden später mehr hören. Reinhard, hallo.
Ja, hallo. Mein Name ist Reinhard Barackmann. Ich bin promovierter Physiker, habe sozusagen eigentlich meine berufliche Laufbahn an der Universität und speziell auch hier im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein verbracht, wobei ich mir ursprünglich meine berufliche Laufbahn völlig anders vorgestellt hatte. Ich habe hier in Kiel studiert, auch promoviert, in Physik natürlich, aber auch in Ozeanographie. Und zwar war mein eigentlich immer so, ja, meine Leidenschaft war irgendwas aufbauen. Früher gebastelt und dann wurde es natürlich irgendwann ein bisschen professioneller. Und bin in eine Arbeitsgruppe gegangen, die Instrumente für Meeresforschung hergestellt hat, hier in Kiel. Und das war eigentlich so das, wo ich dachte, ach ja, so Geräte herstellen, dann fährst du mit einem Forschungsschiff raus, siehst du quasi die Welt. So. Ja, so fing das an. Wie gesagt, ich habe dann Diplomarbeit und auch Doktorarbeit nachher im Bau so einer Sonde durchgeführt. Dann war es ein bisschen schwierig, Fuß zu fassen. Also Förderung war damals sehr schwer zu der Zeit zu bekommen. Industriearbeitsplätze hier im Norden ist ja sowieso ein Thema für sich. Dann guckt man halt so rum. Und das Witzige dabei war dann, dass es noch andere Arbeitsgruppen im Institut, das war die angewandte Physik hier in Kiel, gab, die sich halt auch mit anderen Sachen beschäftigten. Unter anderem eine Gruppe, die versucht, Knochendichte zu messen. Mhm. Und zwar aus Röntgenbildern. Ist nicht so einfach, weil man weiß, also je nachdem, wie stark man belichtet und welchen Parameter man belichtet, bekommt man ganz andere Bilder raus. Man versucht das ja mit Standardisierungsphantomen und so weiter. Das aber jetzt erstmal so am Rande. Jedenfalls, das Gerät, das ich gebaut hatte, das hat die Schwächung von Ultraschall im Meerwasser gemessen. Und dann kamen die Leute im Institut auf die Idee, kann man nicht mit Ultraschall auch mal am Knochen messen? Und das gab, also bevor ich da so richtig reinkam, schon so einen ersten Vorversuch, dass man sagen kann, okay, das geht. Und zwar ging das Ganze am Fersenbein. Und zwar muss man sich das so nicht vorstellen wie normale Sonographie, das kennt man ja eigentlich so als bildgebendes Verfahren, sondern als Quantifizierung. Also man durchschallt den Knochen von der einen Seite bis zur anderen. Man geht von außen nach innen und guckt, wie sich das Signal verändert. Das ist so eigentlich so das Grundprinzip der Messung mit Ultraschall am Knochen.
Ja.
Gibt es noch sehr viele verschiedene Formen. Ja, auf die Weise habe ich dann keine Karriere mehr in der Meeresforschung gemacht, Meerestechnik, sondern quasi von der Tiefsee ans Fersenbein gekommen, an den Knochen. Ja, wir haben dann auch ein entsprechendes Gerät aufgebaut, sehr komplex. Gab auch erst den Kontakt mit dem Uniklinikum, damals mit der Nephrologie, also die Nierenfachleute, weil die Niere hat einen sehr großen Einfluss auf den Stoffwechsel des Knochens. Also auch wie viel abgebaut werden kann da. Aber so richtig Schwung kam in die Sache dann erst später rein, als ein neuer Mitarbeiter an die Radiologie, an die Klinik für radiologische Diagnostik gekommen ist. Das ist der Professor Glüher, der eigentlich auch hätte hier sitzen können, der ist auch mit dem Projekt noch sehr stark beteiligt, ist auch federführend beteiligt. So ergab sich das dann, gab das dann den Kontakt zwischen der Physik und der Radiologie. Und der Professor Glühe hatte großes Interesse, weil mittlerweile auch international mehr Leute sich dafür interessierten, auch mit Ultraschall am Knochen zu messen. Weil wir waren nicht mehr die Einzigen dann dabei. Herr Glühe hatte auch schon Versuche gemacht und hatte großes Interesse. So sind wir dann zusammengekommen und ja, ich bin mittlerweile im Ruhestand, kann also vorstellen, wir haben also schon einige Jahrzehnte da dann zusammen. Können ja auch noch später vielleicht ein bisschen Einzelheiten erzählen, wenn das von Interesse ist.
Also ich glaube, als erstes müssen wir gleich mal klären, was ist denn jetzt so richtig Sonoware und was macht ihr? Und dann, das vergisst man, glaube ich, relativ schnell, wir haben ja so viele unterschiedliche medizinische Anwendungsbereiche, dass, glaube ich, einige ZuhörerInnen da draußen unter Knochen vermessen noch gar nicht unbedingt wissen, warum macht man es eigentlich und wieso ist das jetzt vielleicht so vorteilhafter oder so nicht. Von daher müssen wir unbedingt dann nachher nochmal den medizinischen Anwendungsbereich erschließen. Aber wir haben ja jetzt schon gehört, ihr habt hier in Kiel euch ausgegründet, dann eben durch das ZFE Unterstützung gefunden, auch da für all unsere vor allen Dingen jungen ZuhörerInnen. Hier ist es eben das Zentrum für Entrepreneurship. Es gibt aber an, glaube ich, allen Hochschulen verschiedene Einrichtungen, die eben genau dafür da sind, Leute bei ihren Ausgründungsvorhaben aus dem wissenschaftlichen Kontext, egal welche Fachrichtung, zu unterstützen. Das wissen wir. Ihr habt da eine Unterstützung bekommen. Und danach ging es irgendwie weiter. Was macht ihr? Was ist jetzt vor allen Dingen auch das Produkt, was ihr hier heute mit in die Podcast-Folge genommen habt?
Ich würde gerne die Einleitung noch mal ein bisschen aufgreifen. Also ich glaube, dass da mindestens drei Sachen dazugehören, so eine Firma überhaupt zu gründen. Jedenfalls rückblickend habe ich diesen Eindruck. Und das war einmal auf jeden Fall diese Unterstützung, die man, glaube ich, braucht. Man hat keinen Überblick über Förderprogramme oder sowas und sich den selbst zu verschaffen, ist schwierig. Deswegen ist, glaube ich, ist wichtig, dass Universitäten so eine Art wie hier das Zentrum für Entrepreneurship eben haben und auch fördern, dass es das gibt, damit eben so eine Plattform existiert, über die man sich ja als Gründungsinteressent dann informieren kann, wie sowas ablaufen kann, wie man überhaupt sein Leben damit planen kann, weil, wie Reinhard schon gesagt hat, man hat sich vielleicht vorher alles ein bisschen anders vorgestellt. Und damit man eben wieder eine Vorstellung bekommen kann, finde ich das unglaublich wichtig. Zweiter Aspekt finde ich ja auch sehr wichtig zu erwähnen, ist, dass Gerhard Schmidt, Professor Gerhard Schmidt von dem Lehrstuhl für digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie hier an der Uni Kiel, uns eben schon ziemlich früh Freiräume geschaffen hat, um die Möglichkeiten für so eine Gründung eigentlich ja vorzubereiten. Also zu gucken, an welchen Stellen könnte man weitergehen, an welcher Stelle zeigt die Industrie auch Interesse und eben auch dieser Freiraum dann da war bei der Antragsschreibung für Förderanträge oder sowas. Also das ist auch wichtig. Also da haben wir schon zwei Komponenten, die von der Uni her eigentlich stimmen müssen, damit es überhaupt so eine Voraussetzung gibt. Und dann braucht man natürlich irgendwie Leute, die sich zusammenfinden, die zusammen sagen, ja, ich will dieses Wagnis eingehen, halt nicht irgendwie in die Industrie zu wechseln, ja, hier im Norden rar gesät, sondern sich da auf ziemlich wackelige eigene Beine erstmal zu stellen und das in einem Team, das irgendwie so zusammenhält und sich so unterstützt, dass man da auch, wenn es zwischendrin Nachwuchs gibt oder das Geld alle ist, halt sich sagt, nee, wir machen jetzt trotzdem weiter, irgendwie wird das schon gut gehen, noch müssen wir die Reißleine nicht ziehen. Also diese drei Aspekte wollte ich nochmal so erwähnt haben. Zu dem, was Sonoware eigentlich macht, ist es eben Echtzeit-Signalverarbeitung. Was diese Signale sind, das ist mir eigentlich erstmal egal. Wir haben da ganz verschiedene Anwendungen. Wir sind gestartet mit Sprachsignalverarbeitung. Also vielleicht ist das, was ich eingangs gesagt hatte, mit im Auto zwischen vorne und hinten Kommunikation unterstützen, das Aufhängethema auch für die Gründung gewesen. Aber das hat sich ziemlich schnell ausgeweitet auf Operationssäle, wo wir auch inzwischen Software und ganze Systeme, Software-Systeme haben, um die Kommunikation in Operationssälen zu unterstützen, dass sich gerade bei robotergestützter Chirurgie der Chirurg, der dann in einer Konsole sitzt, praktisch mit dem Rest des OP-Saals unterhalten kann. Gleichzeitig liegt das in Kiel dann nahe, dass man auch Unterwasserschall macht. Da würde ich mich dann gerne nochmal mit Reinhard separat unterhalten, welche Schnittmengen unsere Anwendungen da vielleicht auch hatten. Und auch irgendwie so ein essentieller Teil, finde ich, ist diese Medizintechnik und Medizinsignalverarbeitung. Dazu möchte ich unbedingt loswerden, dass es mir sehr wichtig ist, dass man auch mit so einem reinen Physiker- und Informatik-Background eigentlich immer was finden kann, wo man irgendwie Menschen helfen kann. Also das ist mir irgendwie auch wichtig. Ich glaube auch, dass es so die gemeinsame Basis, wenigstens mal von Finn und mir, bestimmt auch von Reinhard, dass dieses irgendwie was Gutes tun muss, irgendwie auch dabei sein. Das gibt dem Ganzen irgendwie so einen Sinn. Und deswegen ist das schon auch ein Thema, was auch wichtig ist, wenn man nur eine technische Sache studiert hat. Und das würde ich gerne gerade jungen Frauen nahelegen wollen, weil einfach in diesen ganzen technischen Studiengängen ja Frauen so unterrepräsentiert sind. Häufig mit dem Argument, was ich gehört habe, ich will lieber irgendwas machen, wo ich die Welt so ein bisschen besser machen kann. Aber ich sehe das Ganze auch als Werkzeug, um dabei zu unterstützen.
Ich glaube, du sprichst da einen sehr interessanten und sehr komplexen Punkt an. Wie ich es mitbekomme, sind es natürlich auch irgendwo Frauen, die hier eher unterrepräsentiert sind. Ich glaube, im MINT-Bereich, ich will nicht sagen grundsätzlich, denn es gibt durchaus mal Ausnahmen in gewissen Fächern, aber schon eher zu erkennen, dass da Frauen nicht so unbedingt da sind. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass auch da jetzt gerade eine Generation kommt, die sagt, mit der Perspektive, mit dem, auf was wir zusteuern, möchten wir Berufe ausüben, wo wir im Idealfall noch irgendwas bewegen können und diesen Planeten doch noch retten. Wo ich eigentlich, die ja nun gar nichts in diesem Bereich studiert hat, trotzdem sage, ja, könnt ihr ja. Also es ist ja zwangsläufig notwendig, dass die Technologien entwickelt werden, die unserem Planeten dann noch irgendwo weiterhelfen. Und ich glaube, es ist immer eine Frage, wie geht man daran? Vielleicht auch, wie werben Lehrstühle für sich? Und da passiert, glaube ich, gerade ganz, ganz viel. Also ich weiß, früher war der Beruf im technischen Segment oder ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. Meine Eltern haben immer gesagt, das ist eine sichere Nummer. Da hast du auf jeden Fall einen Job. Die werden immer gesucht, wirst immer gut verdienen. Und ich glaube, das sind nicht mehr zwangsläufig die Beweggründe, warum jetzt aktuell junge Leute sich ein Studium auswählen, zu wissen, dass sie dann viel Geld verdienen. Gibt es mit Sicherheit auch noch, aber es passiert ganz viel gerade. Von daher finde ich das einen schönen Punkt. Ich sehe das sehr, sehr, sehr ähnlich wie du und finde es auch schön zu hören. Ich glaube, viele denken beim Start-up nicht unbedingt daran, dass das so herausfordernd ist. Also wir haben Anfang des Jahres mal gesagt, ein Start-up zu gründen, das sind 2-3 Jahre, in denen sich entscheidet, wird's was oder wird's nicht. Und auch danach gibt es keine Garantie. Und gerade mit einem Unternehmen mit einem Produkt, auch mit einem medizintechnischen Produkt, da muss immer irgendwo sich was weiterentwickeln. Man muss irgendwie schauen, weitet man die Anwendungsbereiche aus? Was passiert mit der Konkurrenz? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist quasi nicht so nach dem Motto, ja gut, ich habe hier promoviert oder ich stecke in der Promotion. Forschungskarriere kann ich mir nicht vorstellen. Also habilitieren ist nicht so mein Ding. Industrie, ja. Selbst wenn man jetzt sagt, ich würde aus dem Norden wegziehen und da sieht das vielleicht ein bisschen besser aus, dann gründe ich halt. So einfach ist es dann am Ende eben nicht. Da gehört schon ganz schön viel Mut dazu, diesen Schritt zu gehen. Und auf jeden Fall, das haben wir jetzt übers Jahr auch vermehrt gehört, ganz, ganz viel Unterstützung. Ich habe das Gefühl, vielleicht täuscht das, dass Universitäten da gerade in diesen technischen Berufen tatsächlich auch richtig, richtig gut davor sind in der Förderung, weil da häufig auch nochmal ein politisch-wirtschaftliches Interesse wahrscheinlich dahinter steht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Schleswig-Holstein sich freut, je mehr Jobmöglichkeiten es gibt, dass man irgendwann sagen kann, Industrie sieht doch ganz top aus hier oben. Aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass ihr da so eine tolle Unterstützung hattet. Und weil wir jetzt so oft über Professor Gerhard Schmidt hier jetzt schon was gehört haben, aber ich glaube, ein paar Leute auch schon wissen, wer das ist, aber nicht alle, werde ich auf jeden Fall den Lehrstuhl mal in die Shownotes verlinken. Dann können theoretisch alle sich mal durch den Lehrstuhl klicken und schauen, wer denn da alles so ist. Das bringt vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel. So. Jetzt haben wir schon was zum Gründen gehört und zu vielleicht Herausforderungen, du hast es gesagt, es gibt mal Momente, da läuft super, dann gibt es auch mal Momente, da ist es mal wieder heißer. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwann hat man eine gewisse Stabilität auch drin. Vielleicht mögt ihr noch mal erzählen, für viele klingt das immer recht abstrakt, wenn man quasi sagt, das ist so, das machen wir, das ist so der Anwendungsbereich. Und gerade weil wir hier ganz, ganz viele junge ZuhörerInnen haben, die häufig in Studiengängen sind, wo es eben um verschiedene technische Schwerpunkte geht, ist es gar nicht so schlecht, wenn du mal sagst, wie funktioniert das überhaupt, was ihr macht?
Das ist eine spannende Frage. Ja, ich fange mal vielleicht so an, wie ich da rangekommen bin überhaupt, weil ich habe vorher jetzt, vor diesem Projekt, was wir jetzt machen, auch überhaupt gar nichts mit Ultraschall zu tun gehabt, sondern wie gesagt, hatte Elektrotechnik studiert und dann so ein bisschen Signalverarbeitung, Sprachsignal und sowas gemacht und dabei würde ich sagen, lernt man so im Studium und dann auch so danach so eine Art Werkzeugkasten kennen, sodass man so verschiedene Algorithmen und sowas kennenlernen, mit denen man zum Beispiel Störungen aus einem Signal rausrechnen kann oder bestimmte Parameter extrahieren und die dann irgendwie ja, zusammenstellen, vielleicht mehrere Parameter irgendwie zusammenbringen. Jetzt mittlerweile wird da auch sehr viel mit so KI-Anwendungen gemacht, dass man irgendwie ein Parameter extrahiert. Die kommen dann in irgendwie so einen Mustererkenner oder eine KI oder ähnliches und am Ende kommt dann irgendwie ein Ergebnis bei raus. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir praktisch einen eigenen Ultraschallkopf aufgebaut haben. Das heißt, das sind mehrere Schallwandler in einer Reihe und die legt man praktisch auf den Knochen auf. Da ist jetzt bei uns Menschen so ein bisschen was im Weg dabei und deswegen hat sich hier jetzt, also vor allen Dingen geht das auf Reinhards Vorarbeiten und der Leute, mit denen er da zusammengearbeitet hat, zurück, dass man gesagt hat, wo kommen wir dann gut am Knochen überhaupt ran, ist das Schienbein. Wenn sich der Zuhörer da vielleicht auch gerade mal selbst sozusagen hinfasst, merkt man, dass man da sehr, sehr nah am Knochen sozusagen dran ist. Da ist nur eine dünne Hautschicht, das heißt, man hat wenig, was sozusagen dazwischen ist, wodurch man dann halt relativ gut sozusagen den Knochen erreichen kann. Und das heißt, wir schicken dann Schallimpulse in den Knochen rein und haben an zu verschiedenen Abständen dann wieder Empfänger, die dieses Signal, was dann vom Knochen zurückkommt, wieder aufnehmen. Und dadurch haben wir so eine Art Messstrecke durch den Knochen durch. Also von einem bestimmten Punkt, wo wir einschallen, bis hin zu mehreren Empfängern. Und dann kann man zum Beispiel über sowas wie eine Zeitdifferenz, wann ist es an welchen Empfänger angekommen, die Geschwindigkeit innerhalb des Knochens herausfinden. Und so gibt es dann noch mehrere andere Parameter, die man sich anschauen kann, wie wird dieses Signal sozusagen irgendwie verformt, wie sieht die Amplitude von dem Signal aus, also wie stark wurde das gedämpft unterwegs, ändert sich so allgemein die Form des Ganzen. Das heißt, man kriegt dann also eine Palette an Parametern und versucht dann über diverse Messungen an verschiedenen Testobjekten damit dann wieder zurückzuschließen darauf, wie sieht es mit der Knochenintegrität sozusagen aus, also wie sieht die Knochenstruktur aus. Lassen sich manche Parameter davon dann vielleicht auf die Dicke sozusagen der äußeren Hülle des Knochens, was so maßgeblich für die Stabilität ist, zurückführen? Oder kann man mit irgendwas erkennen, ob da vielleicht schon irgendwie so größere Poren, also sozusagen Löcher, im Knochen in der inneren Struktur drin sind? Da sind wir jetzt eigentlich aktuell genau an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, ja, da gibt es einige Parameter, die man auswerten kann und wo wir jetzt auch schon einige Messungen an verschiedenen Proben durchgeführt haben. Und das eigentlich ziemlich vielversprechend aussieht.
Mhm.
Aber so grundsätzlich wollen wir jetzt mit Ultraschall am Schienbein messen, wie sieht es mit der Knochenintegrität aus. Und die medizinische Motivation dahinter ist, dass man damit Osteoporose vorhersagen könnte.
Mhm.
Oder zumindest relativ einfach einen Marker in die Richtung diagnostizieren könnte oder ähnliches. Weil aktuell ist so der Goldstandard dabei, das sogenannte DEXA, das ist ein Röntgenverfahren. Und das heißt, dass aktuell, wenn jetzt jemand unter Osteoporose leidet, eigentlich erst detektiert wird, wenn derjenige geröntgt wird, aus irgendeinem Grund, warum immer, und dann halt dieses Verfahren damit angewandt wird. Und das macht man ja normalerweise nicht. Normalerweise fällt Osteoporose eigentlich erst auf, wenn die Knochen brechen bei den einzelnen Leuten und dann nach Gründen sozusagen gesucht wird. Und da das eine Krankheit ist, die sich im Alter eigentlich so mit der Zeit dann ausbildet, insbesondere Frauen sind da oft betroffen nach den Wechseljahren durch hormonelle Veränderungen, dieser Umbau der Knochenstruktur sich dann umstellt und dadurch nicht mehr so viele Knochen aufgebaut wird, wie der Körper sozusagen abbaut, wäre es eigentlich praktisch, wenn man halt eine einfache Möglichkeit hatte, um mal zu schauen, hey, wie sieht es denn mit dem Knochen aus? Und da ja, kam dann so ganz grob die Idee für dieses Ultraschall-Kriterium, um halt eine einfache und nicht invasive Möglichkeit zu haben, sozusagen den Knochen anzuschauen.
Ist dann die Idee zu sagen, ab einem gewissen Alter ist das Bestand der Routineuntersuchung?
Das wäre eine gangbare Möglichkeit, genau. Dass man sagt, so gerade so bei Frauen nach der Menopause vielleicht ist so ein Ding, wo es dann so langsam halt diese ja, hormonellen Veränderungen vor sich gehen und dass man dann sagt, ab einem gewissen Lebensalter wäre es mal gut, so eine Art Check-up vielleicht in die Richtung zu machen, dass man dann in der Arztpraxis mal diese Ultraschalluntersuchung kurz durchführt.
Ja, mich juckt es natürlich auch unter den Fingern, Reinhard, dass du uns noch mehr medizinischen Background dazu noch gibst. Aber wir machen jetzt trotzdem erst noch mal eine strukturelle Frage, Christian, an dich. Wir hatten hier ganz unterschiedliche Startups schon dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr hat uns allen gezeigt, wie unterschiedlich Unternehmen gründen und wie unterschiedlich sie aufgestellt sind. Wir haben Unternehmen, da würde ich auch sagen, weiß ich nicht, ob das noch Startup ist. Das gibt es schon Ewigkeiten gehabt. Die haben inzwischen, die sind einfach so gigantisch groß, dass sie ihre eigene Forschungsabteilung in ihrem Unternehmen selber haben. Da gibt es keine Kooperationen mit irgendwelchen Hochschulen. Das machen die alles in ihrem eigenen Unternehmen. Dann hatten wir ganz am Anfang ein ganz frisch gegründetes Unternehmen und die zwei haben tatsächlich aktiv sich Unterstützung von einer Hochschule gesucht, weil sie wussten, dass da ein ähnlicher Schwerpunkt ist. Wie ist es bei euch? Also ihr seid jetzt seit 9 Jahren da. Es gibt Leute, die arbeiten bei und für Sonoware und dann gibt es Leute wie Reinhard beispielsweise, der ja nicht bei euch angestellt ist. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch eine Forschung, die über die Hochschule zusammenläuft. Wie können wir uns das auf struktureller Ebene vorstellen? Wie funktioniert das für ein Unternehmen? Wie seid ihr das damals angegangen?
Ja, gute Frage. Also ich meine, Sonoware ist jetzt 9 Jahre alt und wir haben immer noch nur insgesamt 6 Mitarbeiter oder sind es zu 6. Also es sind jetzt kein Startup mehr, wenn die Definition wäre, man ist noch keine 3 Jahre alt. Also sind sozusagen schon sehr alt. Trotzdem noch recht klein, also diese hier schnell wachsen und im Zweifel schnell wieder kaputt gehen, das war irgendwie nicht das, wie wir das angehen wollten, sondern wir haben eigentlich gesagt, wir wollen lieber so ein generisches Wachstum aus der Firma raus, wie die Aufträge oder auch die Forschungs- und Entwicklungslage das eben hergeben und erfordern und haben auch direkt eigentlich gesagt, wir sehen uns schon als Hochtechnologieunternehmen. Wir wollen und müssen sozusagen immer in der Forschung auch ganz mit vorne dabei sein, um überhaupt zu wissen, was ist gerade los und auch um ja so innovative Produkte weiterhin mitentwickeln zu können. Und ich sehe da durchaus, dass man eben da auch als schon ausgegründetes Unternehmen so eine Art Schnittstelle bilden kann zwischen der Forschung, die eben an der Universität passiert, die von Klaus Glüher, von Reinhard, auch hier am Lehrstuhl von Gerd Schmidt, wie auch immer. Und entweder man findet Leute, die das dann gründungswillig irgendwie selbst in die Wirtschaft bringen, oder man schafft es in Industriekooperationen, das direkt in die Industrie zu bringen, oder man nimmt sozusagen das schon existierende Start-up so ein bisschen als Sprungbrett, um eben die Technologie, die Forschung so weit zu bringen, dass sie dann für einen Konzern überhaupt interessant wird. Und da sehe ich sozusagen Sonoware ein bisschen an der Schnittstelle zwischen der Uni, wo es im Zweifel, die Uni sagte, es ist jetzt fertig erforscht, ist jetzt fertig, wir machen da jetzt nichts mehr mit oder forschen weiter in irgendeine andere Richtung, aber die Sache wird dann nicht so richtig zur Anwendung kommen. Der Konzern wird halt sagen, ja, es ist ja schön, da sind jetzt irgendwelche Formeln und vielleicht eine Bauanleitung für einen Sensorkopf oder sowas, aber wie kann ich das jetzt zusammenbringen? Und da denke ich, ist eben Sonoware so eine Art Schnittstelle oder Sprungbrett für so eine Technologie, um die so weit produktreif zu machen, dass wir dann mit einem Medizintechnikkonzern zusammen, das können wir dann selber nicht mehr stemmen irgendwann, die Studien, die dafür nötig sind, dann wirklich zu einem Medizintechnikprodukt zu machen. Den Schritt können wir dann wieder nicht selber machen, aber wir können das Ganze wenigstens hoffentlich so weit bringen, dass das dann für die größeren Medizintechnikunternehmen interessant ist.
Ja. Reinhard, wann genau bist du denn jetzt dazugekommen? Also 9 Jahre sind ja jetzt eine lange Zeit.
Vor 3 Jahren kannte ich Sonoware noch gar nicht.
Also noch recht frisch.
Das ist recht frisch, ja. Und der Werdegang ist auch ein bisschen anders, als wie es jetzt vielleicht einen Eindruck hat. Es ist nicht so, dass Sonoware da irgendwelche Ideen hatte, sondern das kam alles von uns. Das ist bei uns in der, im Klinikum, in der Arbeitsgruppe entwickelt worden, gebaut worden. Ich hatte übrigens für diese MBAT-Entwicklung eine sehr talentierte Ingenieurin. Und das waren so Ideen, die aus uns herausgekommen sind. Weil wir in diesem ganzen Umfeld drin sind, der Osteoporose, der Knochenstrukturforschung. Unsere Arbeitsgruppe hat also von Anfang an zum einen Knochenstrukturen, also versucht zu messen, hauptsächlich mit Computertomographie. Wir sind auch drin in diesem ganzen Bereich der was alles Osteoporose-Messung mit betrifft. Ob das jetzt diese DXA ist, die Finn sagte, dieses Röntgenverfahren, ob das mit Ultraschall ist, da sind wir drin. Wir haben auch schon größere Studien mit Ultraschallgeräten durchgeführt. Zu diesem MBIT-Projekt, da kam das irgendwann auch, auch so eine Idee von uns, an Schienenbein so einen Sensor zu bauen. Wobei man sagen muss, es war auch nicht ganz neu. Die Idee, am Schienenbein zu messen, ist ziemlich alt. Das haben also schon andere gemacht. Also es gibt immer noch eine israelische Firma, die ein kommerzielles Gerät vertreibt. Dabei hat Vorteile, Nachteile. Wir haben natürlich auch mit diesen Leuten Kontakt gehabt. Wir haben mit diesen Geräten gemessen und haben auch die Schwächen dabei gesehen und sind dann halt auf die Idee gekommen, was man da anders machen kann. Finn hat das ja so kurz angesprochen mit dieser ganzen Signalverarbeitung des Ultraschallsignales, wie sich das verändert in diesem Knochen selber drin. Dazu kommt dann natürlich das ganze Wissen darüber, wie sieht so ein Knochen überhaupt aus, was passiert da drin. Welche Krankheiten greifen den Knochen wie an? Das ist ein Riesengebiet übrigens. Also der Knochen ist ein extrem lebendiges Organ, was man eigentlich nicht glaubt. Der baut dauernd um. So, und das Hormonelle, was Finn auch sagte, das ist natürlich ein Riesenthema. Aber es gibt auch andere Krankheiten. Nierenerkrankungen, Diabetes spielen eine große Rolle. Auch dabei, und da sind wir dann noch sehr, sehr unterschiedlich. Und so eine einfache DXA-Messung ist eigentlich viel zu grob dafür. Das ist das Standardverfahren, das ist über Jahrzehnte in Studien auch validiert worden, das ist was Gutes, aber es hatte eben auch seine Beschränkungen da drin, wo wir dann weiterkommen wollten. So mit dem Hintergrund, es gibt schon mal diese Methode, unseren Knochen so zu messen, nennt sich übrigens axiale Transmission, weil man längs der Achse des Knochens misst. Und es gibt auch andere Arbeitsgruppen, die in der Richtung mit Paris haben wir zum Beispiel sehr, sehr enge Zusammenarbeit auch gehabt, die ähnliche Signalanalysen auch da machen. Und wir kamen so auf die Idee, jetzt ein ganz bestimmtes Gerät zu bauen, eine ganz bestimmte Anordnung von Bundlern zu bauen, haben das auch von einer Firma in Dresden uns herstellen lassen und damit schon mal die ersten Versuche gemacht. Die Ingenieurin, die ich eben erwähnte, hat promoviert mit diesem Thema, ist dann in die Industrie gegangen. Ganz was anderes macht sie jetzt. Ja, und dann kam so die Frage, ja, machen wir da jetzt weiter? Und Professor Glühr war da dann sehr, sehr rege und hat nach Kontakten gesucht. Und das ging dann nachher über die Technische Fakultät, Professor Bahr, zu Sonoware. Und auf die Weise ist dann Sonoware bei uns mit ins Spiel gekommen.
Ah, okay.
Und somit zusammengekommen, weil wir gesehen hatten, also eure Kenntnisse an dieser Signalverarbeitung, Echtzeitsignalverarbeitung, was man dann braucht, die sind natürlich extrem wichtig und hilfreich dabei.
Ja.
Wir kommen halt von der medizinischen Gerätentwicklung erstmal da rein, so kamen wir dann zusammen.
Und dann seid ihr eine Kooperation eingegangen? Wie kann man das beschreiben? Also ich kann mir jetzt vorstellen, man könnte wahrscheinlich sagen, wir beauftragen ein Unternehmen, was für uns arbeitet, so wie die wahrscheinlich das Dresdner Unternehmen. Oder man geht eine Kooperation miteinander ein und das hat hier stattgefunden, weil hier nicken einige am Tisch.
Ja, genau. Also ich kam da so ein bisschen ja aus der Richtung zu erklären, was das ist. Aber ja, genau, die ganzen Vorarbeiten kamen da von der Arbeitsgruppe rund um Professor Glühr und dem Reinhard und seiner Doktorandin da vor allen Dingen. Diejenige hat ein Gerät gebaut und da kann Reinhard bestimmt gleich nochmal einhaken, was so der, ich sag mal, der Grundstein für dieses gesamte Projekt war, was so der erste Prototyp war, um diese Ultraschallmessungen durchzuführen und womit sie dann auch für ihre Doktorarbeit eben erste Messungen durchgeführt hat und ja eigentlich so den Proof of Concept gebracht hat, dass das Ganze funktioniert, was man da dann als Idee hatte. Und dieser, der so einen Aufbau hatte, eben fertigen lassen von diesem Dresdner Unternehmen. Und ja, ich weiß gar nicht so genau, wie das hier, wie ihr da dann auf Professor Bahr gekommen seid hier an der Uni. Aber da stand das dann ja, glaube ich, irgendwie eine Zeit lang rum.
Ja, wir hatten halt erstmal keine Ressource mehr, da irgendwas weiterzumachen mit dem Gerät. Und da ergab sich dieser Kontakt irgendwie, Herr Glühem und Herr Bahr sind irgendwie zusammengekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich kannten oder wie sie zusammenkamen. Da gab es die Ressourcen, also auch hardwaremäßig, also geräteentwicklungsmäßig, da weiterzumachen, da irgendwas zu machen. Das stand da eine Weile rum. Es wurde einiges da auch gemacht, weil es dann immer ein bisschen schwierig war, so mit diesen extrem kurzen Bachelorarbeiten und Masterarbeiten auch. Es ist immer schwierig, kontinuierlich sowas vernünftig aufzubauen. So dass das nicht so ganz optimal dann auch weiterging. Und dann kam halt der Kontakt, ich glaube, über Herrn Bahr müsste das gewesen sein, zu Sonoware. Und dann gab es halt so eine Zusammenarbeit. Also weder wir haben Sonoware beauftragt, noch Sonoware hat uns beauftragt, sondern man hat sich zusammengetan. Also es war halt die Technische Fakultät, Professor Bahr, dann eben wir und Sonoware. Und haben zusammen einen Förderungsantrag gestellt. Mit drei eigenständigen Partnern, gleichberechtigt nebeneinander stehenden Partnern, die dann auch entsprechende Förderung bekommen haben, um dann so diese Entwicklung dann weiterzumachen, Richtung hin zu einem einsatzfähigen Gerät am Patienten.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir das so schon mal hier im Podcast hatten. Also, dass man wirklich sagt, das Unternehmen ist auch Teil dieses Förderungsantrags. Ich grübele gerade, ist man dann in einem wirtschaftlichen Interessenskonflikt? Seid ihr das? Seid ihr das nicht? Nee, nicht? Ihr könnt theoretisch einfach sagen, wir forschen da so lange, wie die Forschung eben braucht. Ihr habt quasi jetzt, das könnt ihr wahrscheinlich einfach selber als Unternehmen entscheiden. Oder ihr habt jetzt nicht wie andere Startups, die quasi, also Startups, wirklich jetzt erstmal nur diese eine Produktidee haben. Da haben wir das häufig hier im Podcast gehabt, dass die schon irgendwo auch einen Druck haben, irgendwann natürlich mit diesem Produkt richtig zu wirtschaften. Das heißt, gerade die Unternehmen, die, wie du schon gesagt hast, beispielsweise vom ZFE erstmal eine Förderung bekommen, so das erste Jahr, die ersten zwei vielleicht damit gut hinkommen, die haben schon auch einen ziemlichen Performance-Druck, dass dieses Produkt dann aber auch wirklich leistet. Das kommt bei euch wahrscheinlich gar nicht zustande, weil ihr natürlich auch schon laufende Produkte habt. Und die Förderung jetzt.
Ja, genau. Das ist jetzt in dem speziellen Fall, was dann jetzt eher, dass die drei Partner zusammengekommen sind und dann gemeinsam ein Antrag geschrieben wurde für ein Förderprogramm. Und das natürlich jetzt auf Seiten Sonoware, ich sag mal, eine Menge Druck aus der Sache nimmt, in dem Sinne von, dass man sozusagen frei forschen kann in diese Richtung, ohne dass man jetzt zwingend in dem Moment damit sozusagen noch extra Geld verdienen muss, zwingend, sondern eben so ein bisschen finanzielle Spielräume bekommt, weil natürlich auch nicht feststeht, ob dann jetzt dieses Embed, also ob das jetzt so glückt und so weiter, ob man damit Geld verdient, ist natürlich nicht klar. Das heißt, das ist natürlich für ein kleineres Unternehmen, ich war jetzt Großteil eben in diesem Projekt beschäftigt. Und das ist natürlich schon ein gewisses Risiko, ob da denn was draus wird.
Ja, ich habe hier viele Stimmen gehört, die gesagt haben, dass gerade aus dieser Leidenschaft fürs Forschen heraus eben der Weg gegangen wird in ein Startup, wenn man dann trotzdem irgendwo seine Forschung vielleicht aus einer Promotion oder wie auch immer weitermachen kann, aber trotzdem man natürlich etwas eingeschränkter ist wie jetzt in der Promotion selbst. Und das stelle ich mir irgendwie ganz schön vor, dass man jetzt dann doch durch diese Kooperation noch sehr dieses Forschen auch ausleben kann in dem Moment. Und im Idealfall für euch alle ein Produkt entsteht, was tatsächlich helfen wird, weil das ja da definitiv der Fokus ist, ein Produkt zu entwickeln, was in die Anwendung geht. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, ihr habt ja schon vorhin gesagt, so als ich finde übrigens, kleines Unternehmen klingt immer so ein bisschen despektierlich. Ich nenne das immer auch gerne eine feine Boutique. Ja, es muss kein gigantischer Konzern sein. Also das ist eigentlich an sich jetzt hier nebensächlich. Aber du meintest ja schon, da dann irgendwie eine Studie zu generieren. Das geht wahrscheinlich hier über die Kooperation dann ganz gut, dass ihr wahrscheinlich dann auch dementsprechend die Studie erheben wird, weil das ist immer wieder hier ein Thema, so ein medizintechnisches Produkt, das wird nicht morgen auf den Markt gehen können. Die einen finden das vielleicht ein bisschen blöde, die anderen finden das trotzdem und eigentlich überwiegend alle sehr sinnvoll, dass man einfach sagt, es ist ein Produkt, was am Menschen stattfindet, egal welches Produkt es ist. Und da gibt es natürlich immer irgendwo Risiken und die gilt es zu eruieren, dass das möglichst risikoarm ist. Dementsprechend, wo steht ihr so in etwa? Reden wir von einem Produkt, was in 2 Jahren da ist oder in 5 Jahren? Also habt ihr da theoretisch, man hat ja immer irgendwo eine Vision.
Also der nächste Schritt wäre jetzt wirklich an Patienten zu messen.
Mhm.
Wir können jetzt keine riesengroße Studie durchführen mit Tausenden von Patienten. Das ist finanziell gar nicht machbar. Und auch von Ressourcen her so nicht ohne weiteres. Aber dass man erstmal an einer bestimmten Anzahl von Patienten das ausprobiert. Wobei auch mit Recht, wie du auch sagtest, man kann nicht einfach so mal eben irgendwas am Patienten ausprobieren. Der Patient muss natürlich geschützt sein. Deswegen gibt es da sehr, ja, sehr dezidierte Vorschriften, die leider von der EU immer noch verschärft werden. Das ist, glaube ich, in Zukunft wird das noch ein großes Problem, weil das die Bürokratie eigentlich nachher immer wichtiger wird als die Entwicklung so eines Gerätes. Aber es ist halt so, man muss das so machen. Wir haben auch schon Studien durchgeführt, zum Beispiel eine Studie Diagnostikbilanz, da haben wir mit CT, computertomografischen Aufnahmen der Knochenstruktur der Wirbelkörper an Patienten gemessen. Da hat man natürlich, zum einen muss man die ganz entsprechenden Behörden oder die in diesem Bereich agieren und eingeschlossen werden müssen, dann fragen. Also das geht zum Beispiel Ethikkommissionen, das geht Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, Arzneimittelrechte und Medizinprodukte. Und in dem Fall, wo man dann auch noch Strahlung hat, dann muss noch das Strahlenschutz, ganze Strahlenschutzgesetze mit beachtet werden. Hat ja auch seinen Sinn. Man kann ja nicht einfach jeden einfach so ins CT legen. So, aber das ist natürlich schon ein ganz gewaltiger Aufwand. Ultraschall ist eigentlich harmlos, wenn man gewisse Grenzwerte einhält. Also ich kann natürlich auch mit hörbaren Ultraschall, also ein Gehör zerstören, aber wir reden also jetzt aber nicht über hörbaren Ultraschall, sondern das sind sehr hohe Frequenzen. Das ist mehr so Richtung, was in einer ganz normalen Sonographie ist, also im Megahertz-Bereich. Aber trotzdem muss man da kann man Schaden anrichten, aber das ist relativ einfach. Wir haben zumindest nicht diese Strahlenbelastung da drin. Nachteil, den wir haben kein CE-zertifiziertes Gerät, das man einfach anwenden darf, sondern es ist ja noch ein Forschungsobjekt. Und wir müssen natürlich nachweisen, dass wir eben damit keinen Schaden anrichten. Also auf der anderen Seite sind solche klinischen Studien, klinische Untersuchungen auch notwendig, um so eine CE-Zertifizierung später zu bekommen. Also sagen wir mal so, der nächste Schritt wäre jetzt an einigen Patienten, wobei schon sehr viele Vorschriften dann eben auch beachtet werden müssen. Und dann kommt erst der nächstgrößere Schritt, dass man zu einer Zertifizierung kommt und überhaupt dann kann man erst an Verkauf denken. Da wird man also noch größere Studien haben müssen.
Okay, also noch ein Weg, aber ja auf jeden Fall schon an dem Punkt, dass man eben erste Studien machen kann. Ich habe so viele Ideen und Fragen, die aber alle sich schon mit der Zukunft und Vision, und da sind wir an sich, jetzt haben wir schon so ein bisschen geguckt, was steht jetzt so in den nächsten Jahren an, beschäftigen werden. Von daher passt das ganz gut, dass wir schon recht fortgeschritten sind in unserer ersten Folge. Ich nehme diese Fragen alle mit in die nächste Folge. Ich habe mich nämlich gefragt, inwieweit euer Gerät oder eure Idee, dieses medizintechnische Produkt, einfach vorteilhafter ist als das, was natürlich jetzt schon da ist. Häufig hat es ja vielleicht auch Kostenkomponenten. Es wird wahrscheinlich deutlich häufiger zum Einsatz kommen. Das ist ja so die Idee, die ich auf jeden Fall herausgehört habe. Und dann habe ich mich auch gefragt, da wir dieses Jahr erstaunlich viele Ideen hier im Podcast hatten, für medizintechnische Produkte, die tatsächlich auch von zu Hause aus anwendbar waren, wo vielleicht euer Gedankenspiel auch noch in der Zukunft hingeht. Denn da, das wird ja immer mehr. Das Interesse ist da ja sehr hoch. Oder vielleicht sagt ihr auch einfach, also in diesem speziellen medizinischen Fall ist es überhaupt gar nicht so denkbar, anwendbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielen lieben Dank für die Zeit, die ihr euch heute hier genommen habt. Für alle Leute da draußen, die noch Fragen haben, dürft ihr natürlich unsere Gäste sehr gerne kontaktieren. Ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes. Vielleicht gibt es auch interessierte junge Leute, die sagen, oh, ich hätte irgendwie mal Lust auf ein Praktikum bei Sonoware oder würde grundsätzlich gerne mal reinschnuppern. Ich bin mir sicher, das ist auch möglich, dass ihr euch da einfach an die drei wendet. Ansonsten dürft ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Folgt auch gerne allen möglichen Social-Media-Kanälen. Auch da werde ich euch nochmal explizit mit in die Shownotes packen, dass man auch euch ganz einfach findet. Und dann freue ich mich darauf, dass wir beim nächsten Mal ganz pünktlich ja auch, ich glaube, die Podcast-Aufzeichnung oder die Podcast-Folge, die wird direkt pünktlich nach der Biosignale veröffentlicht, die nächste. Das heißt, für nächstes Mal werden wir uns auch noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, was du bei der Nacht der Biosignale erzählen wirst. Bis dahin wünsche ich euch schöne 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.